Ich möchte sterben. Wie reagiert ihr auf die Äußerung eines Patienten euch gegenüber als Ärztin oder Arzt? Wie reagiert man auf einen solchen Wunsch, mit dem die wenigsten von uns umgehen können? Die Frage, die kann kommen, die Bitte, dabei zu helfen. Und dann geht's im wahrsten Sinne des Wortes um Leben oder Tod. Es lohnt sich also, sich Gedanken darüber zu machen. Und es gibt einen Blick, der hilft, in die neue Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin ziemlich erkältet und Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich heute sage. Es ist Dienstag, der 17. Dezember 2024.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Die DGAM, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die hat also eine Leitlinie veröffentlicht. Das ist eine S1-Leitlinie. Bei den Leitlinien ist das ja so die Einstiegsklasse. Und in der geht es um den Umgang mit dem Wunsch nach einem assistierten Suizid in der hausärztlichen Praxis. Über dieses schwere Thema haben wir mit Dr. Luise Farr gesprochen. Sie ist Ärztin in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin. Sie forscht am Institut für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum in Jena und sie hat sich mit dieser Leitlinie auch beschäftigt, hat daran mitgeschrieben. Bei dem Thema braucht man einen besonders starken ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2020 sehr viel verändert hat. Die Richterinnen und Richter haben damals entschieden, dass Menschen bei ihrem eigenen Suizid die Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen können, dürfen, und zwar auch die Hilfe von Ärztinnen und Ärzten. Das hat bei den Landesärztekammern dazu geführt, dass sie ihre Berufsordnungen geändert haben. Die Suizidassistenz ist seitdem nicht mehr untersagt. Besonders im Zentrum steht dabei unweigerlich die Rolle von Hausärztinnen und Hausärzten. Denn die sind aufgrund der langjährigen Vertrauensbasis für viele Patientinnen und Patienten immer die erste Anlaufstelle, gerade bei existenziellen Krisen. In den Niederlanden ist es tatsächlich so, dass Hausärztinnen und Hausärzte am häufigsten von den verschiedenen Fachgruppen an der ärztlichen Suizidassistenz beteiligt sind. Luise Farr, mit der wir für diese Folge von Ne Dosis Wissen gesprochen haben, die hat die sogenannte HAPAS-Studie vorgelegt. Das sind Interviews mit 19 Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern zum Thema Suizidassistenz. An der Zahl seht ihr, das ist jetzt keine große Studie mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die kann nicht für sich in Anspruch nehmen, dass die Ergebnisse generalisierbar wären, aber diese Ergebnisse werfen Schlaglichter. Fast alle der 19 Befragten haben bereits eine oder mehrere Anfragen von betreuten Patientinnen und Patienten zum Thema Suizidassistenz gehabt. Tatsächlich assistiert haben zwei der Befragten indirekt, eine Person davon dreimal. Wenn man das Ganze in den größeren Kontext setzt, dann gibt es seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2020 keine Zunahme der Fälle von assistierten Suiziden. Interessant ist für uns ja auch, aus welchem Beweggrund die Patientinnen und Patienten nach dem Suizid und der Assistenz des Suizids fragen. Die einen kommen aufgrund der Erkrankung, weil sie zum Beispiel Schmerzen haben oder andere körperliche Beschwerden. Die anderen kommen wegen altersbedingter Schwierigkeiten, die jetzt aber nicht erkrankungsbedingt so auf den ersten Blick sind. Da geht es um Einsamkeit, die Unselbstständigkeit, den Lebensverdruss oder auch die Angst vor drohender Pflegebedürftigkeit und, was sicher einleuchtet, dem Umzug ins Heim. Jetzt hat die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin Handlungsempfehlungen aus dem, was sie weiß und was Expertinnen und Experten erarbeitet haben, erstellt. Im Zentrum steht erstmal, dass man seine eigenen Rechte, aber auch die eigenen Pflichten kennt. Also bei den Rechten. Suizidassistenz kann straffrei sein. Und zwar dann, wenn man sich als Ärztin oder Arzt nicht aktiv beteiligt. Das heißt, platt gesprochen, man darf das Medikament, das eingesetzt wird, verschreiben, aber nicht verabreichen. Und das andere ist, es muss ein frei verantwortlicher Suizid sein. Das muss man vielleicht einmal in der Leitlinie nachlesen. Denn wenn ich das jetzt einmal so vorlese, dann kann man sich das, glaube ich, nicht alles merken und damit muss man sich schon ein bisschen intensiver beschäftigen. Also diese Freiverantwortlichkeit, die hat das Bundesverfassungsgericht formuliert als Voraussetzung dafür, dass die Suizidassistenz eben straffrei ist. Es geht einmal darum, dass der Mensch, der den Suizid begehen will, überhaupt die Fähigkeit zur freien und unbeeinflussten Willensbildung mitbringt. Dann muss er alle entscheidungsrelevanten Gesichtspunkte kennen und es muss ausgeschlossen sein, dass irgendjemand unzulässig Einfluss nimmt oder Druck ausübt, denn dann wäre die Willensfreiheit nicht mehr gegeben. Der Entschluss, den Suizid begehen zu wollen, der muss dauerhaft und aus der inneren Freiheit des Entschlusses gefasst werden. Und dann muss man schlussendlich noch psychische Erkrankungen als Grund für den Sterbenswunsch ausschließen. Und man soll auch oder man muss auch vorübergehende Lebenskrisen ausschließen. Und schlussendlich muss man umfassend aufklären über relevante Umstände und auch über alternative Handlungsoptionen. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt. So, also das ist jetzt alles das, was sich unter frei verantwortlich versteckt. Und wie gesagt, wenn ihr hausärztlich tätig seid oder wenn ihr glaubt, dass ihr an anderer Stelle eine hohe Wahrscheinlichkeit habt, dass Patientinnen und Patienten euch ansprechen auf das Thema Suizidassistenz, dann lest das bitte wirklich nochmal nach in der Leitlinie. Verankert dort ist auch, dass grundsätzlich niemand gezwungen werden kann, sich an der Suizidassistenz zu beteiligen. Und dann ist ganz wichtig, Suizidassistenz ist nichts, was man rasch sofort aus dem Augenblick heraus leistet. Da sagt Luise Fahr auch im Gespräch mit einer Dosis Wissen, also wenn eine Patientin oder ein Patient um Assistenz beim Suizid bittet, dann darf man das nicht damit verwechseln, dass man jetzt einen Handlungsauftrag hätte. Der Auftrag ist dann erstmal genau hinzuhören. Was steckt denn hinter dieser Frage? Möchte der Mensch wirklich nicht mehr leben oder nicht mehr so leben? Und dann rattert das Ganze ab, was ich jetzt gerade auch unter Freiverantwortlichkeit schon aufgezählt habe, bis hin zu, was wären denn die Alternativen? Eine Sache noch, bei der Suizidassistenz dürfen keine Betäubungsmittel verschrieben werden, denn die sind für die Suizidassistenz nicht zugelassen. Ein anderer Punkt, der in der Leitlinie auch eine wichtige Rolle spielt, ist, ihr müsst eine eigene Haltung zu diesem Thema finden. Das heißt, das ist etwas, da muss man eine Weile darum kreisen. Man muss sich seine eigene Einstellung dazu klar machen. Luise Fahr sagt, dass die eigene Haltung unweigerlich in die Gespräche mit den Menschen einfließt. Sie persönlich spürt bei sich eine Ambivalenz und sie ist noch nicht festgelegt. Und sie glaubt, dass im Moment ihre Sichtweise auch von Fall zu Fall schwanken könnte. Ihre Empfehlung ist ganz klar, sucht das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen und denkt gemeinsam laut im Gespräch über diese Themen nach. Was macht man jetzt ganz praktisch, wenn man angesprochen wird? Erstmal geht es darum, ein ergebnisoffenes, wertfreies und urteilsfreies Gespräch mit den Patientinnen und Patienten führen zu können. Nichts leichter als das. Also das ist alleine schon ein hoher Anspruch an sich selbst. Luise Fahr betont im Gespräch mit uns, dass solche Gespräche mit Patientinnen und Patienten unweigerlich Zeit benötigen. Das kann man in der hausärztlichen Praxis nicht jederzeit leisten. Aber hier geht es um Existenzielles. Das heißt, man sollte versuchen, den Raum irgendwo zu schaffen. Und bei der Abrechnung, da helfen vielleicht die psychosomatischen Ziffern, um ein klein wenig Spielraum zu schaffen. Dann ist wichtig, im Gespräch bleiben mit diesen Patientinnen oder Patienten. Folgetermine für die Gespräche, die noch folgen müssen, vereinbaren. Und auch die Offenheit signalisieren, weitere Gespräche anzubieten, auch wenn ihr selbst die Suizidassistenz generell ablehnt. Dann, ihr müsst evaluieren, weil ihr seid gefordert, den Grad der Suizidalität festzustellen. Geht es hier nur um Gedanken oder hat die Person vor euch konkrete Pläne? Denn da käme ja auch wieder das Thema Gefahr in Verzug ins Spiel. Ich habe gerade bei der Freiverantwortlichkeit den Punkt genannt, das darf nicht akut aus der Situation heraus sein. Wenn es akut aus der Situation heraus wäre, eine akute Lebenskrise, dann wäret ihr gefordert zu intervenieren oder im Zweifelsfall die Patientin und den Patienten an jemanden zu verweisen, dorthin zu bringen, der intervenieren kann und klären kann. Das zeigen auch die Studien, die es zu dem Thema gibt. Es gibt zum Beispiel von 2016, verlinken wir in den Shownotes, eine Veröffentlichung, die zeigt, dass die Motive für den Sterbenswunsch ganz unterschiedlich sind. Unerträgliches körperliches Leid, das ist gerade mal bei einem Zehntel der Betroffenen der Fall. Knapp ein Drittel, denen fehlt die Lebensperspektive. Ein Fünftel sagt, es geht um Einsamkeit und fehlende Kontakte. Und dann immerhin fast ein Viertel der Betroffenen, die sagen, sie wollen nicht von anderen abhängig sein. Und da muss man dann schon wirklich in die Tiefe klären. Was ist denn der echte Auslöser für die Suizidalität? Und ist das ein Sterbenswunsch, der vielleicht dann in der Suizidassistenz endet für euch? Oder ist das ein Behandlungsauftrag, den ihr wahrnehmen müsst und die Patientinnen und Patienten dann einer adäquaten Therapie irgendwie zuführt? Das Fazit aus der heutigen Folge, und sorry, dass sie ein kleines bisschen länger geworden ist, aber das Thema erfordert das einfach, das kommt von Luise Fahr. Die sagt, sie will den Kolleginnen und Kollegen die Angst nehmen. Einmal davor, mit den Menschen in der Praxis über Suizidassistenz zu sprechen, aber auch die Angst davor, die Suizidassistenz überhaupt in Erwägung zu ziehen. Viele haben Angst, gleich mit einem halben Bein im Knast zu stehen, wenn sie bei einem Suizid assistieren. Und da sagt sie, im vergangenen Jahr hat der Sterbehilfeverein in Deutschland rund 600 Menschen bei einem Suizid begleitet. Von diesen Fällen ist kein einziger vor Gericht gelandet. Und das heißt, diese Leitlinie, die es jetzt schon gibt, die soll euch Hoffnung machen, dass es bei dem Thema, das schwer ist und das euch unweigerlich irgendwann in der Patientenversorgung begegnen wird, Hilfe gibt. Es gibt auch noch ein paar andere Fachgesellschaften, die sitzen gerade dran. Ende 2025 soll eine S2K-Leitlinie dazu erscheinen. Das ist dann eine etwas höherwertige Leitlinie noch zum Thema von einer Vielzahl von Fachgesellschaften, die gerade dran arbeiten. Und das heißt, das Thema wird gesehen und es gibt Hilfe für euch in dieser schwierigen Situation im Umgang mit euren Patientinnen und Patienten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge geholfen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da und sagt einer Freundin oder einem Freund Bescheid, dass es sich lohnt, morgens nach dem Aufstehen eine Dosis Wissen zu hören. Danke fürs Zuhören.
Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.